Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützung. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Simplon, Tuterrain, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Mensch, Eurobike ist vorbei, Uwe, aber es gibt ganz, ganz viele heiße Themen, die diskutiert werden. Also was mich gerade so ein bisschen umtreibt, und das stand auch in der SAZ, wurde in den Facebook-Gruppen gepostet und bei LinkedIn, das war von Andreas, er hat die Geschichte, Vororder ist eine völlig überholte Geschichte aus der Vergangenheit. Wie stehst du da? Also hast du das gleiche Problem damit wie ich oder sagst du, Andreas hat recht?
Du meinst, aus der Steinzeit war es, stand da, glaube ich.
Steinzeit sogar.
Steinzeit, ja. Es ist sogar Steinzeit. Also ich habe das gleiche Problem und den gleichen Reflex gehabt wie du, weil wir ja auch die andere Seite, nämlich die der Lieferanten, kennen und wir ja schon immer, zumindest das zeigt die Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre, am besten funktioniert der Markt, wenn beide Seiten zusammenarbeiten und die Bedürfnisse des anderen auch wahrnehmen und ernst nehmen. Und dass ein Lieferant das Bedürfnis hat, Planungssicherheit zu haben und das über eine Vororder bekommt, das finde ich nachvollziehbar und auch in Ordnung. Das ist eine Frage des Maßes und eine Frage der Zuverlässigkeit.
Also ich bin ja bereit, über die Art und Weise von Vororder auf jeden Fall zu sprechen. Also ob es nur ein Volumen ist, dass ich sage, ich mache 250.000 bei euch oder 100.000 oder 50.000 oder sowas. Das würde ja wahrscheinlich dem Lieferanten auch schon ein wenig helfen, wenn ich ihm eine Zusage über mein Ordervolumen oder mein Kaufvolumen mache. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich auch, dass ich den Lieferanten sage, was ich verkaufen werde. Also wenn ich einen Hersteller habe, der hat irgendwie 80 Modelle im Portfolio und ich verkaufe da nur 6 von, weil ich brauche von dem Hersteller nur diese 6 Modelle, dann muss ich dem das doch sagen, muss ihm das doch irgendwie mitteilen können. Dass ich ganz sicher keine anderen Räder kaufen werde, weil ich nur diese vorbestellen werde. Und das funktioniert nun mal einfach ziemlich gut über eine Vororder, finde ich.
Ja, ich glaube, es geht wie immer um das Maß. Du hast völlig recht. Wenn ein Hersteller, ein Lieferant mit einem Produktportfolio kommt und stellt es vor, ich sage jetzt mal zur Messe oder zu einem späteren Zeitpunkt, wann auch immer der richtige Vororder-Zeitpunkt ist, dann musst du als sein Kunde doch die Möglichkeit haben, ihm Feedback zu geben, ob du damit einverstanden bist oder nicht und ob du das Zeug, was er dir anbietet, verkaufen kannst. Und das drückt sich am zuverlässigsten und am verbindlichsten in einer Vororder aus. Dass eine Vororder möglicherweise aber auch nur ein Drittel der verkauften Menge oder die Hälfte ist, sein darf, aber auf keinen Fall mehr. Das ist wiederum die andere Wahrheit. Also, dass da mehr erwartet wird und da gibt es ja einige Lieferanten, das halte ich für kritisch.
Ja, das halte ich auch für kritisch. Und dann ist natürlich noch der Punkt, wenn ich eine Vororder abgebe und mache da Liefertermine fest, dann müssen die natürlich auch stimmen. Also die müssen, ich muss abnehmen zu dem Zeitpunkt und der Lieferant muss auch liefern zu dem Zeitpunkt. Ansonsten kann das alles natürlich gar nicht funktionieren. Und das hat ja in den letzten Jahren nicht so gut geklappt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht das richtige Modell ist, sondern wir müssen an dem Modell vielleicht noch ein bisschen feilen. Ich glaube tatsächlich an Vororder. Und von mir geht hier der Aufruf an alle raus, das ist nicht nur schwarz-weiß. Also es gibt nicht nur Vororder ist immer schlecht oder immer gut, das will ich überhaupt nicht sagen, sondern es gibt so viel Grau dazwischen und es gibt so viel zu verbessern und es gibt so viele gute Möglichkeiten, mit einer Vororder mit Herstellern zusammenzuarbeiten.
Eine Anekdote darf ich dazu vielleicht noch erzählen. Und zwar gab es irgendwie 2010 eine Jahrestagung im VSF. Da hat, ich glaube, es war Gunnar Fehlau mal das Bild an die Wand geworfen, wie sich der Handel für die Zukunft entwickeln wird. Und hat da unter anderem auch davon erzählt, dass es reine Werkstätten geben wird, die nichts anderes machen als nur Reparatur. Und damit hat er ja auch recht behalten, hat das früh erkannt. Und eine zweite Sache ist, hat er gesagt, das Vororder-Modell sei überholt. Es wird in Zukunft, also die Lagerhaltung der Händler für den Lieferanten sei überholt. Das hat er gesagt. Da gab es einige Hersteller, die tatsächlich das sich aufmerksam angehört haben und durchaus angefangen haben, darüber nachzudenken, ob denn der Handel wirklich der richtige Ort ist, das Lager des Lieferanten zu sein. Aber Corona hat alles umgedreht. Alles umgedreht. Plötzlich mieten die Händler ja sogar noch mehr Lagerfläche an und zusätzliche dazu, damit sie alles, was sie zu lagern haben, unterkriegen. Und ich glaube, da hat natürlich die Kritik völlige Berechtigung. Das Mehr an Fläche ist wirklich das, was uns killt. Aber so wie es früher geregelt war oder davor geregelt war, das ist, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung gewesen.
Ja, also wie gesagt, der Appell geht raus, Augen auf und beide Seiten verstehen und auf jeden Fall sich mal in beide Seiten auch reinversetzen, dann wird die Zusammenarbeit auf jeden Fall besser, glaube ich. Apropos Zusammenarbeit, du hast doch noch ein riesiges Thema, wo Menschen zusammenarbeiten, oder?
Oh ja. Also ich habe heute Morgen einen Post bekommen, den hat Henning aus Hannover uns geschickt. Das war, vielen Dank, Henning. Und zwar hat er aus Mailand im Bericht geschrieben, dass 2000 Freiwillige geparkte Autos gezählt haben, die illegal, also die widerrechtlich geparkt haben. Und das in der Stadt Mailand. Wie viel waren es denn?
Ja, ich habe es mitgelesen, deswegen weiß ich, wie viele es waren. Es waren tatsächlich, also die haben in einer Nacht 64.000 Autos aufgeschrieben, die nicht korrekt abgestellt waren.
Genau. So richtig, ja, ne? 64.000 Fahrzeuge, ein Wahnsinn. Das ist natürlich, ist alles kartiert, es ist alles aufgenommen. Die haben jedes einzelne Auto fotografiert, haben jede einzelne Stellfläche sozusagen fotografiert und es muss eine Riesenfläche sein, die dadurch widerrechtlich beparkt ist, die nicht frei ist in der Stadt, weil Leute, die mit dem Auto parken, irgendwo parken, auch wenn sie es nicht dürfen.
Ja, ein Parkplatz, sagt man, ist 12 Quadratmeter groß. Also wenn, dann müssten wir die Rechner, die 64.000 mal die 12 Quadratmeter rechnen, dann haben wir die Fläche und dann müsste man das mal wieder in Fußballfelder umrechnen, damit man sich das vorstellen kann.
Genau, und da, genau so. Und dann fiel mir ein zu diesem Post, dass du doch auch auf der Eurobike ein Erlebnis hattest.
Naja, das war genau die Abschlussfrage auf der Bühne, wo dann gefragt wurde, ein Wunsch an die Politiker. Und da habe ich gesagt, Parken müsste überall verboten sein, es sei denn, ist es explizit erlaubt. Das passt natürlich zu dem Thema, aber ja, also das Thema Parken ist mit Sicherheit noch ein ganz relevantes und ein Teil der Lösung von falsch abgestellten Autos oder also an nicht guten Stellen abgestellten Autos ist ja im neuen Straßenverkehrsgesetz enthalten.
Genau, und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, das ist doch wunderbar. Da haben wir doch einen sehr, sehr schönen Übergang dahin gekriegt, dass wir heute über das Straßenverkehrsgesetz, über die Straßenverkehrsordnung, über was auch immer damit zusammenhängt, sprechen. Und mit wem können wir denn darüber sprechen, Uwe?
Nee, wir haben zwei Gästinnen eingeladen sozusagen und da freue ich mich schon drauf. Und wir beginnen mit Swantje.
Heute bei uns zu Gast im Podcast, da freue ich mich ganz besonders, Swantje Michaelsen, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzende des parlamentarischen Kreises Fahrrad, ne? Parlamentskreis Fahrrad, so heißt er wirklich, ne?
Ja, genau.
Da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Du hast die Themen Verkehrswende und Klimaschutz bei dir auf der Agenda, unter anderem natürlich noch ganz viele andere Themen. Und deswegen bist du für uns natürlich die perfekte Ansprechpartner für unser Thema heute, was das Straßenverkehrsgesetz ist. Hallo, Swantje.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Swantje, ich will mal gleich starten und zwar mit der ersten Frage. Am 14. Juni ist jetzt das Straßenverkehrsgesetz verabschiedet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie ein Jahr später, als ich das erwartet hätte beinahe. Was ist in diesem Jahr passiert? Was ist denn da gemacht worden und warum hat das so lange gedauert?
Also genau, ein Jahr später würde ich so nicht sagen. Ein halbes Jahr später schon, beziehungsweise wir haben es ja auch im Oktober schon mal im Bundestag beschlossen. Vor einem Jahr ist die Kabinettsfassung vorgelegt worden. So heißt das, wenn die Bundesregierung ein Gesetz aufschreibt. Und das muss dann erst in den Deutschen Bundestag eingebracht werden, dort beraten werden und dann beschlossen werden. Von daher dauert es von so einer Kabinettsfassung bis zum Beschluss im Bundestag immer einige Monate. Und das haben wir eigentlich im Oktober gemacht, also im Bundestag dieses Gesetz, diese Reform beschlossen. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig. So heißt das, wenn das Gesetz auch im Bundesrat eine Mehrheit braucht. Und der Bundesrat hat im November letzten Jahres diesem Gesetz nicht zugestimmt. Deshalb war es sozusagen angehalten und hat dann noch mal ein paar Monate gebraucht, bis man sich da geeinigt hat.
Und hast du eine Erklärung dafür, warum der Bundesrat nicht zugestimmt hat?
Ja, die haben wir schon. Die haben wir die Erklärung. Das Gesetz ist im Wesentlichen von unionsgeführten Bundes- oder Bundesländern mit Unionsbeteiligung abgelehnt worden. Und Wir wissen, dass die Union da einem Ampelgesetz nicht zum Erfolg verhelfen wollte. Allerdings gibt es ja für dieses Gesetz eigentlich parteiübergreifend sehr viel Zustimmung, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, aber auch auf der Länderebene in weiten Teilen, sodass es dann jetzt mit einem halben Jahr Verzögerung dann doch geklappt hat mit einer Einigung.
Das ist ja auch gut so. Und jetzt sind wir heute, wo wir die Aufnahme machen, ist auch die Straßenverkehrsordnung. Jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter, wenn ich das, also vielleicht musst du das ein bisschen erklären, du kannst das wahrscheinlich viel besser erklären, aber wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter als nur das Straßenverkehrsgesetz, richtig?
Ja, auf jeden Fall, einen richtig, richtig großen Schritt. Das Straßenverkehrsrecht ist kompliziert und das Straßenverkehrsgesetz ist sozusagen der Grund von allem oder das Dach, also wie auch immer, jedenfalls das Wichtigste. Deshalb war die Reform des Straßenverkehrsgesetzes auch so wichtig, weil wenn das Straßenverkehrsgesetz, so wie in den letzten 100 Jahren, nur ein Ziel hat, nämlich die Flüssigkeit des Autoverkehrs, kann da nicht viel Handlung draus entstehen. Jetzt haben wir neue Ziele ins Gesetz geschrieben, zusätzlich Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und städtebauliche Entwicklung und damit einen neuen Rahmen aufgespannt, an dem Verkehrspolitik und Verkehrsplanung ausgerichtet werden können. Handlungsmöglichkeiten, ganz konkrete, entstehen aber eben erst in der Straßenverkehrsordnung. Da steht drin, was man dann sozusagen mit diesen Zielen anfangen darf. Und deshalb war es uns als Bündnis 90 Die Grünen auch immer sehr wichtig, dass neben dem Gesetz auch die Straßenverkehrsordnung möglichst schnell novelliert wird, damit auch konkret entsteht, was in den Kommunen gemacht werden darf. Und in der Straßenverkehrsordnung steht jetzt zum Beispiel drin, dass man mit diesen neuen Zielen auch Radwege oder Busspuren anordnen darf. Und ohne diese Anordnungen auf Straßenverkehrsordnungsebene wären es zwar hehre Ziele im Gesetz, aber eben noch kein konkretes Handeln. Jetzt kann in den Kommunen mit diesen neuen Zielen und den Handlungsoptionen auch was in Gang kommen.
Ist es denn jetzt auch so, dass wirklich was in Gang kommt oder fehlt jetzt noch was?
Nach der Reform ist vor der Reform, das haben wir immer gesagt, ich habe gerade gesagt, auf Basis der neuen Ziele können jetzt Radwege und Busspuren, auch Zebrastreifen angeordnet werden. Aber ein wichtiges Thema, was ja auch viele Kommunen umgetrieben hat, war die Frage nach Tempo 30. Das hat auch medial immer eine sehr große Rolle gespielt. Da ist es so, dass das auch zukünftig nicht auf Basis der neuen Ziele angeordnet werden kann. Das könnte man so regeln in der Straßenverkehrsordnung. Mit dem neuen Gesetz wäre es möglich. Das macht aber diese neue Straßenverkehrsordnung nicht, sondern sie erweitert den Ausnahmenkatalog, den es gibt, auf dessen Basis man Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen anordnen kann. Da kommen gute Dinge dazu, Spielplätze, hochfrequentierte Schulwege und der Bundesrat hat auch Pflegeeinrichtungen, also Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen wohnen oder arbeiten, zusätzlich aufgenommen. Das sind schon deutliche Erweiterungen aus meiner Sicht, aber gleichzeitig der Wunsch vieler Kommunen, einfach vor Ort entscheiden zu können, der erfüllt sich damit nicht. Von daher, ja, glaube ich, dass wir an der nächsten Straßenverkehrsordnungsnovelle direkt anfangen können zu arbeiten.
Jetzt weiß ich ja von dir, dass es gute Beispiele braucht. Was heißt das denn jetzt? Also es gibt sozusagen eine Straßenverkehrsordnung, die auch beschlossen ist und das bedeutet, dass jetzt möglichst viele Eingaben gemacht werden müssen und Beispiele guter Umsetzung, damit andere Kommunen sich daran ein Beispiel nehmen oder wie hab ich das zu verstehen?
Genau, es gibt, würde ich sagen, zwei Aspekte. Das eine ist, dass Gesetze und Verordnungen nicht nur leben durch die Wörter und Buchstaben, die da drin stehen, sondern auch durch die Anwendung, durch die Auslegung und durch die Rechtsprechung. Das heißt, es braucht Fälle, die zeigen, wie man mit diesen neuen Möglichkeiten umgeht, damit das Gesetz auch sozusagen tragfähig wird. Und gleichzeitig, das, was du angesprochen hast, stimmt auf jeden Fall auch. Deshalb versuchen wir immer, von guten Beispielen zu berichten, wenn es irgendwo ein positives Beispiel gibt und andere sehen das und sagen, das will ich auch haben, dann setzen sich Dinge natürlich auch fort. Deshalb glaube ich, dass auch dafür, damit jetzt sozusagen diese neuen Möglichkeiten sichtbar werden und mehr Leute, mehr Kommunen, mehr Menschen, die Politik machen, sagen, hey, sowas wollen wir auch bei uns anleiern. Dafür ist natürlich hilfreich, wenn es die ersten guten Beispiele auch gibt. Von daher, ja, wir hoffen sehr, dass jetzt in den Kommunen schnell die ersten Beispiele geschaffen werden.
Nun sind wir ja ein Podcast für die Fahrradwirtschaft, für Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler. Was haben wir denn eigentlich mit Politik und dem Straßenverkehrsgesetz oder Straßenverkehrsordnung am Hut? Warum sollte uns das eigentlich überhaupt interessieren?
Also ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das Straßenverkehrsgesetz und die Verordnung, es ist mit Sicherheit eins der Gesetze, die am allermeisten mit unserem Alltag zu tun haben, weil es ist die Basis für die Frage, wie der öffentliche Raum am Ende gestaltet ist und das hat mit allen zu tun, egal welchen Beruf sie haben. Aber natürlich, es hat sehr viel mit der Frage zu tun, wie Menschen unterwegs sind. Und nach meinem Verständnis, je mehr Menschen Fahrrad fahren wollen, je mehr Menschen Fahrrad im Alltag fahren, je mehr Menschen auch ein gutes Fahrrad brauchen, was regelmäßig gepflegt, gewartet und repariert wird, desto mehr hat das auch direkt mit der Fahrradwirtschaft zu tun.
Okay, wenn das jetzt noch jemand nicht verstanden hat, dann war das, glaube ich, relativ deutlich. Wir haben ja auch ein paar Zahlen, es irgendwie von der Verdoppelung oder Verdreifachung der zu fahrenden Kilometer auf dem Fahrrad gesprochen, die möglich wären, eben auch durch diese Gesetzesnovellierung. Siehst du da eine Möglichkeit, dass das wirklich passiert?
Also die theoretische Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall. Also das Fahrrad ist in seinem Potenzial in meiner Wahrnehmung wirklich heillos unterschätzt. Und zwar überall, im ländlichen wie im städtischen Raum. Fast alle Menschen können Fahrrad fahren. Wir haben wahnsinnig viele Fahrräder in Deutschland. Wir haben ganz viele Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler, die gute Fahrräder verkaufen wollen. Und gleichzeitig, naja, haben wir die große Herausforderung, dass um diese Zahlen zu erreichen, die du gerade zitiert hast, also eine Verdreifachung der Anteile, die Rad gefahren werden, dass wir da eben sehr viel bessere Infrastruktur bauen müssen. Und wir haben die große Herausforderung deshalb, weil wir über Jahrzehnte den Platz sehr einseitig ans Auto verteilt haben. Und wenn wir jetzt gute Radinfrastruktur schaffen wollen, sichere Radwege, die alle benutzen wollen, und das alle heißt eigentlich ja für Kinder ab 10 und auch für die 90-Jährige, dann muss der Platz umverteilt werden. Und das ist halt für viele Menschen erstmal schmerzhaft, weil wir uns natürlich an das gewohnt haben, was wir jetzt über Jahrzehnte aufgebaut haben und gut kennen. So. Das Gesetz kann das nicht sozusagen per Knopfdruck ändern. Das Gesetz schafft einen Möglichkeitsraum für all diejenigen, die was ändern wollen auf der kommunalen Ebene. Und wir wissen, dass es Anträge gibt in vielen Kommunen, zum Beispiel für gute Radspuren oder für geringere Geschwindigkeiten, und dass die bisher von der Bundesgesetzgebung ausgebremst wurden. Und deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass sozusagen nicht direkt durch das Gesetz, sondern dadurch, dass jetzt in den Kommunen Möglichkeiten entstehen, dass dadurch wirklich was in Gang kommen kann, ja. Und dass das natürlich dann auch den Radverkehr deutlich voranbringt.
Jetzt warst du ja vor kurzem bei uns in Marburg und hast da mitgekriegt, dass es auch diesen Volksentscheid oder Bürgerentscheid gab. Und tatsächlich, auch wenn ich das erstmal anders bewertet habe, war das ja ein Erfolg, weil in der Stadt die Mehrheit für eine Veränderung, für eine Verkehrsberuhigung und sowas war. Das heißt also, wenn jetzt die Gesetzeslage und die Straßenverkehrsordnung uns Möglichkeiten gibt oder der Kommune Möglichkeiten gibt, haben wir ja das auch zu erwarten. Die Folge davon ist ja vielleicht nicht zwingend auch genauso viel, wie sich Radverkehrsanteil steigt, auch mehr verkaufte Fahrräder, aber auf jeden Fall mehr bewegte Fahrräder, nämlich Menschen, die sich trauen, ihre vielleicht neuen Fahrräder oder alten Fahrräder zu nutzen. Das bedeutet ja auch viel Druck auf die Werkstätten, die bereit sein müssen, diese Fahrräder auch am Laufen zu halten. Also das kann man auf jeden Fall schon mal nach außen schicken. Die Werkstätten müssen sich gefasst machen. Wenn da eine Bewegung reinkommt, merken sie das als Erste. Das kennst du, glaube ich, auch, ne? Also Werkstätten, die Zeit brauchen oder du wartest auf einen Termin.
Ja, ich meine, alle Menschen, die Fahrrad fahren, wissen, dass sie rechtzeitig einen Termin machen müssen oder mit sehr viel Bitte, Bitte an der wohlbekannten Werkstatttür stehen müssen. Es ist aber einfach ja auch so, dass also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass die Infrastruktur, die Frage, ob wir gute Radwege, gute Radverbindungen haben, der absolute Schlüssel ist. Aber es ist ja auch unstrittig, dass Radfahren umso mehr Spaß macht, wenn man ein solide, gutes Fahrrad fährt, was gut in Schuss ist und gut rollt. Und deshalb, klar, dafür sind natürlich Werkstätten und auch der Fahrradhandel wirklich unerlässlich.
Svante, du hast vorhin erzählt, dass quasi das Gesetz eine breite Zustimmung parteiübergreifend gefunden hat oder findet. Also das kann ich ja auch bestätigen. Eigentlich wollen alle, dass die Gesetze und das Fahrradfahren leichter und sicherer wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wo ich ein bisschen Probleme habe, ist, dass ich immer einige Parteien, lokalpolitisch, aber auch bundespolitisch beobachte, die sagen, die sich immer sehr, sehr zurückhalten oder diplomatisch oder eben vielleicht auch unrealistisch ausdrücken. Du hast gerade vorhin davon gesprochen, dass der Platz neu verteilt wird. Wenn wir Platz neu verteilen, dann müssen wir doch, wenn wir ehrlich sind, schon anderen was wegnehmen. Ich weiß, dass das nicht gerne gesagt wird, das wegnehmen, sondern umverteilen dann anders beschrieben wird. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch, wir müssen den Platz neu verteilen. Das heißt, bei jemand muss das abgeben und jemand anders kriegt was Neues dazu. Ist das so oder?
Ja, absolut.
Das diplomatische Ausdrücken. Nö.
Also am Ende landet man da, dass wir sehr viel Platz für Autospuren und Parkplätze, Parkflächen geschaffen haben und dass aus denen jetzt in Teilen was anderes werden muss. Und das bedeutet auch, dass so wie Menschen gewohnt sind, dass an allen Straßenrändern geparkt werden kann, dass das so nicht bleiben kann. So, und da geht es um die Frage, für wen der öffentliche Raum eigentlich zugänglich ist. Und ich finde die Frage einerseits, wo Autos dann geparkt werden, da gibt es immer, also keine Ahnung, in allen Städten gibt es nicht ausgelastete Parkhäuser, es gibt riesige Supermarktparkplätze, also ist auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Flächen um, die schon da sind, was muss man vielleicht dafür auch juristisch ändern, damit das anders nutzbar ist, so, aber es geht auch um den Punkt, dass wir am Ende zu viele Autos in Deutschland haben, mehr als wir brauchen, und das kann man ja auch beobachten, wenn man sich gerade in Wohnquartieren umguckt, geht besonders gut im Winter, wenn es schneit, dann sieht man immer, wie viele Autos eigentlich gar nicht bewegt werden, tagelang, und wir wissen ja auch statistisch, dass jedes Auto nur eine Stunde am Tag überhaupt unterwegs ist. Also wir müssen runter von diesen Automengen, und auch das fühlt sich schmerzhaft an. Aber am Ende gewinnen wir natürlich alle total viel, wenn wir aktiver mobil sind, zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind und den Raum nicht nur fürs Parken von Autos benutzen, sondern er auch wieder als, naja, als Begegnungsraum in Frage kommt. Also gerade um diesen letzten Schlenker noch zu machen, gerade in diesen Zeiten, wo wir viel über die Frage reden, wie eigentlich Demokratie funktioniert, wie Miteinander, wie Gesellschaft funktioniert, glaube ich, dass wir auch wieder mehr drauf gucken müssen, wie weit der öffentliche Raum eigentlich ein Begegnungsraum ist. Ein Raum, in dem wir miteinander im Gespräch sind, miteinander leben, und zwar abseits sozusagen von den Personen, die wir uns persönlich aussuchen in einer Gesellschaft durch zufällige Begegnungen. Da hat auch der öffentliche Raum durch den vielen Platz, den wir nicht mehr als Menschen zur Verfügung haben, glaube ich, sehr stark eingebüßt in den letzten Jahrzehnten. Und insofern glaube ich, dass dieses Wegnehmen im ersten Moment am Ende eigentlich für alle eine Chance ist.
Also da sagst du was wir in unserem anderen Podcast gerade tatsächlich auch besprochen haben, genau das Thema. Und ich habe das jetzt sehr genossen und begrüßt, dass du das mal so klar geäußert hast, dass es also nicht ganz ohne Schmerzen abgehen wird. Das ist ein bisschen Veränderung, aber ich glaube, das, was als Vision stehen bleibt, das ist auf jeden Fall erstrebenswert, und von daher sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ja, aber es ist ja auch so, wir nehmen den einen was weg, aber ganz viele Leute kommen heute gar nicht vor. Also, ne, wenn du dir anguckst, sozusagen die, die jetzt ein Auto haben und parken, die haben das Gefühl, dass ihnen was weggenommen wird. Kinder und Jugendliche, das konnte man gerade unter Corona, als hier auch bei uns in Hannover und an vielen anderen Städten eine Zeit lang zum Beispiel die Spielplätze gesperrt waren, konnte man sehen, dass es einfach gar keinen Raum mehr gibt. Aus den 50er Jahren kennen wir Fotos, wo Kinder am Laternenmast spielen. Diese Flächen gibt es heute nicht mehr. Also, ja, man nimmt einem Teil der Leute was weg oder sie haben das Gefühl, dass sie was abgeben müssen. Das stimmt auch. Aber es gibt halt auch richtig viele Leute, die heute nicht vorkommen und die davon wirklich ausschließlich gewinnen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Bild einer neuen Stadt und neuer Kommunen, die dadurch entstehen, und dem Begegnungsraum, den du beschrieben hast, auf den freue ich mich auch.
Das tue ich auch, und ich hoffe, dass wir sehr bald in den ersten Kommunen die guten Beispiele auch finden können.
Ganz sicher. Vielen Dank, dass du da warst und uns mal so schön in das Thema eingeführt hast, und deine Erklärung war wirklich toll. Dankeschön. Schön, Svante.
Sehr gerne, vielen Dank euch.
Uwe, guck mal, so lebhaft kann Politik sein. Das macht doch richtig Spaß, oder?
Ja, es ist zum Anfassen, und Svante ist großartig. Also es macht mir viel Spaß und dir ja auch. Also dieser Kontakt erklärt einfach alles so nachvollziehbar. Ja, plötzlich wird Politik verstehbar.
Und ich finde ja auch, das hat sie ein bisschen angesprochen, dass die Auswirkung für uns Fahrradhändler und Fahrradhändlerinnen, das will ich ja auch immer mal wieder rausheben, dass das wirklich wichtig für uns ist, wenn wir unser Geschäft vorantreiben wollen, wenn wir wachsen wollen. Aber noch viel wichtiger, und das hat sie ja auch betont, ist es eigentlich für alle Menschen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und vor allen Dingen für die Radfahrenden. Und die Radfahrenden werden ja eigentlich durch jemand ganz anderes vertreten. Ich glaube, eine 5 Millionen Mitglieder hat der ADFC, oder?
Hat er.
Wahnsinn. Und was sagen die dazu?
Hören wir mal rein.
Träumst du auch manchmal von weit entfernten Zielen? Bist du auf der Suche nach Möglichkeiten, dein Fernweh zu stillen? Die schönsten Orte sind zum Greifen nah und liegen direkt vor dir. Entdecke die faszinierende Natur mit den Lumo Lightweight E-Bikes von Hohe Acht. Mit den Fahrrädern aus der Vulkaneifel erkundest du fremde Wege, meisterst Herausforderungen, überwindest Grenzen und entdeckst neue Horizonte. Die leichten Lumo-Modelle gibt es bereits ab 2.499 Euro UVP. Weitere Infos findest du auf hohe8-bikes.de.
Bei uns im Podcast Caroline Lohnemann, seit Mitte Februar neue Bundesgeschäftsführerin im ADFC. Wie geht's dir an dieser Stelle?
Hallo, sehr Caroline. Gut. Hallo, guten Morgen. Sehr gut geht's mir.
Bist du gut angekommen?
Ich bin sehr gut angekommen. Die ganze Fahrradwelt ist eine freundliche und schnelle, dynamische Welt, die einen sofort reinzieht.
Passt doch original zu dir, finde ich. Alles, was ich von dir erlebt habe, war dynamisch und flott und freundlich. Du startest ja gleich zu Beginn mit einem Erfolg, jahrelanger Arbeit des ADFC, wenn ich das richtig weiß, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Weißt du, wie lange der ADFC schon an dieser Gesetzesnovelle arbeitet?
Ja, du sprichst von der Reform des Straßenverkehrsgesetzes. In der Tat, glaube ich, geht das sehr weit zurück, aber ganz konkret bis 2018, wo der ADFC sozusagen ganz klar das auf die politische Agenda gesetzt hat. Und das ist ein gutes Timing natürlich meinerseits, dass ich das jetzt direkt übernehmen darf. Da sind 3 Generationen Bundesvorstände und Bundesgeschäftsführer, Führerinnen dran beteiligt. Natürlich, dass das jetzt so erfolgreich ist. Letztlich der ganze Verband und andere Verbände. Wir haben das jetzt geschafft.
2018 bis 2024 hört sich gar nicht so nach unendlich viel und langer Arbeit an. Aber das Straßenverkehrsgesetz ist ja auch sehr viel älter und die letzte Reform ist ja viel länger her, glaube ich. Kannst du noch mal ein bisschen erläutern, was uns wirklich gestört hat, also alle in der Fahrradbranche?
Das mache ich total gerne. Das Gesetz, haben wir ja auch immer als ADFC gesagt, ist aus der Kaiserzeit. Und wer mag sich da noch dran erinnern? Also 1909, 1910 in Kraft getreten und natürlich mit einem vollkommen anderen Fokus. Da müssen wir nicht lange nachdenken, dass die Welt da anders aussah und dass die Innovationen dann vielleicht im anderen Bereich waren und man also sozusagen sich aufs Auto zentriert hat. Und heute, das wissen wir alle, die Fahrrad fahren, aber auch eigentlich alle, die überhaupt am Straßenverkehr teilnehmen, sieht die Situation noch anders aus. Die Straßen sind dicht. Wir brauchen andere Konzepte, wir wollen andere Konzepte und es ging eigentlich darum, diese Möglichkeiten überhaupt erstmal zu schaffen. Also einen rechtlichen Rahmen dafür, dass es mehr Radverkehr geben kann, sowohl in der Strecke als auch in den Personen.
Erklär doch mal den HändlerInnen, was hat das alte Gesetz behindert? Was hat es schwer gemacht?
Ja, zum Beispiel die Einrichtung von Radwegen. Das ist tatsächlich in ganz konkret ein Punkt gewesen. An vielen Stellen musste man also erstmal eine ganz konkrete Gefahrenlage nachweisen in den Städten und Kommunen, bevor man überhaupt Radwege einrichten konnte. Und das ist natürlich ein erheblicher Baustein, der jetzt wegfällt, dass also Radwege ganz auch ohne diesen Nachweis, also das heißt, ohne dass konkret schon jemand zu Schaden gekommen ist auf dem Fahrrad, eingerichtet werden kann. Und das natürlich auch deswegen, das muss man auch immer sagen, zur Entlastung aller Verkehre in den Städten, auf dem Land, in den Kommunen.
Wenn jetzt, also ich kenne ja engagierte Kämpfer für diese Reform, wenn jetzt einige sagen, naja, also eigentlich ist das das ist schon ein ziemlich bitterer Kompromiss, den wir jetzt eingehen mussten. Wir sind noch nicht wirklich zufrieden. Was entgegnest du denn diesen Kritikern?
Sag ich ja, verstehe ich. Auch der ADFC ist natürlich nicht ganz zufrieden. Das dürfen wir auch niemals sein. Da sind wir noch lange nicht, wo wir sozusagen uns dann gegenseitig so richtig auf die Schultern klopfen. Was wir natürlich gerne noch und auch stark verfolgen werden weiterhin, ist die Vision Zero. Also die Verankerung auch im Gesetz einer Vision von keinen Verkehrstoten und keinen Schwerverletzten. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, den der ADFC sich natürlich wünscht. Und ehrlicherweise vernunftgetrieben wir doch eigentlich alle. Aber ansonsten muss man trotz allem sagen, dass es überhaupt zu dieser Reform gekommen ist, ist ein wichtiger Meilenstein. Und ich glaube fest daran, ich bin Optimistin, dass wenn wir jetzt zeigen, was jetzt möglich ist, wenn es jetzt also losgeht mit dem Radwegebau und dem Ausrollen dieser Möglichkeiten, und da müssen wir natürlich auch alle ganz kräftig mit einladen und motivieren, dass das in den Kommunen stattfindet, dann wird sich doch zeigen, wie gut das alles ist für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen. Und ich glaube, von da aus können wir dann wieder weiter argumentieren.
Ich habe ein Seminar mitgemacht, wo es um die Auswirkungen des Straßenverkehrsgesetzes und die Auswirkungen in die Straßenverkehrsordnung ging. Und ich habe da so ein bisschen mitgenommen, dass der größte Vorteil eigentlich der neuen Regelung ist, dass die Flüssigkeit des Verkehrs sich jetzt nicht mehr nur auf den Autoverkehr bezieht, sondern auf alle Verkehre, also auf Fußverkehr und Radverkehr. Siehst du noch andere ganz große Vorteile?
Also eine Möglichkeit, die jetzt nochmal eröffnet wurde, ist überhaupt die Einrichtung von Tempo 30. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch übrigens für die Flüssigkeit des Verkehrs. Der ADFC hat lange daran mitargumentiert zu sagen, dass der Verkehr eben nicht nur sich überhaupt als Autoverkehr verstanden wird, sondern dass all diese Verkehrsarten, die du auch gerade genannt hast, natürlich Fußverkehr auch, Radverkehr, alles, was im mobilen Bereich ist, im körperlich mobilen Bereich, dass das überhaupt erstmal mit darunter fällt. Und insofern ist das auch ein wichtiger Schritt gewesen. Aber ganz konkret ist es eben tatsächlich auch Tempo 30. Auch Fußgängerübergänge sind jetzt leichter einzurichten, ganz konkret.
Also wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse und richtig verstanden habe, das alte Gesetz, so wie es bisher bestanden hat, hat den Autoverkehr fokussiert und hat den Fließverkehr Vorrang gegeben. So, und jetzt ist es so, dass man sozusagen mehr Optionen hat, verkehrsberuhigende Maßnahmen zu installieren. Ist das richtig?
Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Ich will aber nicht nur unbedingt von Verkehrsberuhigung sprechen. Es geht ja tatsächlich auch um eine Dynamik für alle Verkehrsarten, die aber eben unterschiedlich sind. Und die einzurichten und die Städte so auszurichten, dass man eben tatsächlich auch trotzdem überall gut hinkommt. Zum Beispiel die 15-Minuten-Stadt ist ja so ein Stichwort. Verkehrsberuhigung in bestimmten Wohnbereichen, modale Filter, damit sozusagen Autoverkehr oder Durchgangsverkehr nicht mehr durchkommt, aber man eben trotzdem noch das Wohngebiet erreicht. All diese Dinge gehören ja auch dazu.
Also ich würde das sogar noch ein bisschen anders sehen, Uwe. Tatsächlich würde ich nicht die Verkehrsberuhigung in den Mittelpunkt stellen, weil also parkende Autos ist ja ein sehr beruhigter Verkehr. Aber es ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen den Verkehr am Fließen halten und nicht den Autoverkehr, sondern eben auch den Fußverkehr. Da könnten zum Beispiel parkende Autos eher stören. Und man könnte sich jetzt in der Kommune darauf berufen, dass man sagt, da, wo die Autos parken, kann der Fußverkehr nicht fließen und dementsprechend können die Autos da nicht mehr parken. Also das ist eher so ein Kniff, den ich in der Kommunalpolitik jetzt anwenden werde, weil ich sage, die Flüssigkeit des Fußverkehrs ist nicht gegeben, also müssen wir mehr Platz schaffen. Und dann muss es tatsächlich umgesetzt werden, weil die Flüssigkeit des Fußverkehrs oder Radverkehrs, je nachdem, was dann gerade im Weg ist, ist quasi jetzt im Gesetz verankert und darauf kann man sich dann berufen.
Ist denn mehr Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsarten jetzt hergestellt dadurch? Oder noch nicht?
Lass mich das so formulieren. Wir eröffnen Möglichkeiten für eine Angleichung vielleicht an einigen Stellen. Nein, wir können natürlich noch nicht von einer Gleichberechtigung der Verkehrsarten sprechen, ehrlicherweise. Thorsten hat es gerade angesprochen. Das Parken ist natürlich auch ein riesiges Thema, auch fürs Fahrrad. Und auch das ist jetzt leichter geworden. Also der ruhende oder die Lagerflächen fürs Auto, die Formulierung habe ich gerade gelernt, natürlich auch sich verändern müssen, ja, damit wir auch die Fahrräder aktiv parken können und aufbewahren können auf unseren Wegen insgesamt. Also auch das gehört tatsächlich dazu. Die Gestaltung des öffentlichen Raums insgesamt dafür, dass alle gut durchkommen. Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Argument, dass wir, wenn wir gemeinsam und übergreifend denken, natürlich auch alle anderen Verkehrsarten davon profitieren, wenn wir auf dem Fahrrad gut und sicher, ganz wichtiger Punkt, wir wissen aus unserem Fahrradklimatest beim ADFC, dass 70% der Menschen sich nicht sicher fühlen auf dem Rad. Das ist doch eigentlich das Problem. Und daran können und müssen wir jetzt arbeiten. Der ADFC, wir argumentieren ja viel für Protected Bike Lanes, also für baulich abgetrennte Radwege. All das wäre wirklich hilfreich und das ist jetzt möglich geworden. Ja, und dann kommen noch mehr Leute aufs Rad.
Jetzt hat der ADFC ja wie du vorhin beschrieben hast, viele Jahre an dieser Gesetzesänderung gearbeitet. Was macht ihr denn jetzt mit der freien Zeit?
Wir haben keine freie Zeit. Ich habe immer gesagt, wenn die Reform kommt, ist das natürlich der Startschuss für die eigentliche Arbeit, muss man auch sagen. Also das ganz wichtig ist, auch die StVO, die Straßenverkehrsordnung, ist jetzt gerade beschlossen worden in dieser Reform. Das ist ganz wichtig, weil das Konkrete, das, was wirklich auf der Straße passiert, davon abhängt. Das Inkraftsetzen wird noch dauern und dann werden wir uns das ganz klar angucken, Best Practices sammeln, gemeinsam mit euch im Schulterschluss, ist doch völlig klar. Wir wollen alle das Gleiche. Und dann müssen wir unsere Kommunen, unsere Städte dabei unterstützen, auch ertüchtigen, diese ganzen Maßnahmen jetzt passgenau umzusetzen. Und da wird dann auch noch die Finanzierung des Radverkehrs und der Radwege dazugehören. Also da ist noch eine ganze Menge zu tun.
Ich habe gestern, glaube ich, da in dieser Hinsicht einen ganz wichtigen Tipp von einem Staatssekretär gekriegt. Der hat gesagt, so im Prinzip ist es jetzt so, dass, also und das richte ich jetzt mal an die Fahrradhändlerinnen und an die Fahrradhändler hier, an dich, wenn du zuhörst, gib doch jetzt mal bei dir in deiner Kommune, mach mal eine Anfrage im Stadtrat. Wie gedenkt denn deine Verwaltung, diese neue Regelung umzusetzen? Und dann kann man vielleicht auch schon mal erkennen, welche Stadtverwaltung da offen ist, welche sich vielleicht überhaupt schon mit den neuen Gesetzen und Verordnungen gibt es ja vielleicht noch gar nicht, aber welche darauf wartet, dass neue Verordnungen umgesetzt werden sollen. Diesen Antrag einfach mal über irgendeine Partei in den Rat spielen und dann eine Antwort kriegen. Ich glaube, das wäre jetzt schon mal ein ganz guter nächster Schritt, um einfach mal ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wie siehst du sowas, so eine Aktion?
Das finde ich total wichtig, weil ich erlebe, dass selbst Menschen, die gar nicht so sehr aufs Rad fixiert sind, total erschrocken sind, wenn ich denen jetzt erkläre, wie schwierig es war und was für ein bürokratisches Hin und Her überhaupt einen Radweg einzurichten für eine Kommune. Und das löst ja was aus. Und wenn das sozusagen bei den Bürgerinnen und Bürgern was auslöst, dann natürlich erst recht über diese Kanäle. Und da können wir, glaube ich, jeden nutzen, der uns zur Verfügung steht. Und das sind natürlich auch die Händlerinnen und Händler vor Ort, ist doch vollkommen klar, da jetzt weiter dran zu arbeiten und das klar zu machen, denn das ist für mich ein interessanter Index gewesen, zu sehen, dass jemand, der jetzt eigentlich gar nicht so aktivistisch bisher für einen Radweg gekämpft hat, trotzdem sagt, wie und sowas wird dann weggeklagt, das ist doch aber total vernünftig.
Sehr schön, aber dann haben wir ja einen Ansatz, wie wir mit unserer Händlerschaft da aktiv werden können und die Leute, die Händlerinnen bewegen können, da, diese ganze Geschichte zu unterstützen.
Absolut. Also sehr ich schön. Bin da sehr für offen, dass wir da ganz, ganz gemeinsam vorgehen jetzt und erklären Unbedingt. Und erläutern und Beispiele finden. Gute Beispiele, immer her damit.
Naja, und da, also man muss ja eins sagen, gerade wenn die VSF-Händler, unsere VSF-Händler oder auch ganz viele andere Händler, die meisten, die ich kenne, das ist ja Personalunion, ADFC, Fördermitglied und Radhändler ist ja quasi eins.
Wunderbar,
also wir darf ja, auch noch wir sind, mehr werden. Wir sind, ja, wir sind ja gemeinsam unterwegs.
Ja. Ja, das sollten und müssen wir auch sein. Und klar, das ich glaube schon, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wenn es tatsächlich gelingen sollte, jetzt besser zu werden, wir haben in einer Studie jetzt gerade zeigen können, dass Deutschland sich eine Verdreifachung des Radverkehrs leisten könnte, heißt natürlich auch Verdreifachung der Infrastruktur und die Verbesserung der Qualität, dass natürlich das der Fahrradwirtschaft durchaus auch in die Hände spielt.
So ist auch unsere Idee dahinter, völlig klar. Ja, liebe Caroline, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Antworten. Das hat schon mal, glaube ich, sehr viel Licht ins Dunkel gebracht und ich hoffe, dass die Händler damit mehr verstehen, was dann eigentlich so eine Gesetzesänderung für sie auch bedeutet.
Wunderbar, das freut mich und ansonsten stehe ich ja auch zur Verfügung.
Mensch, Caroline, die habe ich ja erst auf der Eurobike kennengelernt. Es kommt mir so vor, als wenn sie schon lange dabei ist. Sie passt irgendwie total gut in die Fahrradbranche, oder?
Ja, die passt total gut. Sie ist entspannt. Sie kann total gut und präzise das argumentieren. Also es macht total Spaß mit ihr. Also fand ich ganz, ganz guter erster Kontakt.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, jetzt haben wir so viel über das Straßenverkehrsgesetz gehört und dass das auf lokaler kommunaler Ebene so viel Bedeutung und Wichtigkeit hat. Und jetzt wollen wir doch euch als Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler was an die Hand geben, damit ihr es leicht habt, damit tatsächlich was zu bewirken. Was können wir denn da machen?
Naja, wie sich das für eine kommunale Organisation gehört, wir stellen einen Antrag bereit, wo es um das StVG, also um das Straßenverkehrsgesetz oder die Straßenverkehrsordnung oder, sag ich mal, Umsetzungsbeispiele geht und die Kommune muss dann auf diesen Antrag hoffentlich reagieren.
Ja, die muss reagieren. Ihr müsst das, vielleicht könnt ihr das direkt eingeben oder ihr geht zu einer Partei, die euch nahe steht, die das dann bei euch kommunal eingibt. Okay, dann habe ich das mit dem Antrag verstanden, Uwe. Dann bieten wir das tatsächlich so an, dass wir den Antrag für den Händler, wenn du uns jetzt schreibst als Händlerin oder als Händler, dann kriegst du von uns den fertig formulierten Antrag für deine Partei, für deine Stadtverwaltung, was auch immer. Dein Briefkopf schon drin. Du musst uns nur eine E-Mail senden und deine Kontaktdaten reinschreiben. Und dann machen wir das fertig und du kriegst das Anschreiben so direkt zum Weiterleiten. Habe ich das richtig verstanden, Uwe?
Ja, das ist unser Service für alle, die dir jetzt zuhören.
Das ist der heiße Scheiß.
Oh, Versicherung, das ist echt so ein trockenes, blödes Thema, oder?
Also, das ist es, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja.
Ja, aber ich habe, als ich vor ein paar Jahren mit der Enra gestartet bin, da habe ich ein bisschen Feuer gefangen. Ich fand es eigentlich total cool und mein Warenwirtschaftssystem ist sogar mit der Versicherung Enra verbunden. Die machen ja Fahrradversicherung, E-Bike-Versicherung und das Gute ist, dass ganz viele Werkstattleistungen darüber versichert sind. Und die meisten von den Fahrrädern, die meisten Aufträge innerhalb von 2 Tagen schon erledigt und bezahlt sind. Ich finde das sensationell.
Ja, das würde mich, glaube ich, als Händler auch sehr zufrieden machen.
Ja, der Kunde hat da gar nichts mehr mit zu tun. Du bist direkt als Händler mit der Versicherung im Gespräch beziehungsweise im E-Mail-Austausch und kriegst relativ schnell innerhalb von 24 Stunden meistens eine Bestätigung für deine Anfrage und dann kannst du sofort mit dem Reparieren loslegen. Und das Ganze wird dann von der Enra übernommen. Ich finde das ein sensationelles Vorgehen. Und das macht es mir leicht, die Enra auch meinen Kunden anzubieten. Also von daher finde ich, ist das ein total heißer Tipp, den Kunden so eine Enra-Versicherung fürs E-Bike oder fürs Fahrrad anzubieten. Und dann hat unsere Werkstatt, also meine Werkstatt, was davon und natürlich die Kunden, weil sie einfach überhaupt gar nicht mehr belästigt werden mit irgendwelchen Kosten.
Also das Richtige für hier den heißen Scheiß.
Ja, finde ich absolut.
Wenn du mehr darüber wissen willst, dann folge dem Link in den Shownotes unter www.enra.eu/b2b.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Svante hat vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, dass auch das 10-jährige Mädchen sicher Fahrrad fahren kann. Aber auch Kinder, die noch kleiner sind, wollen ja Fahrrad fahren, oder?
Ja, die wollen unbedingt Fahrrad fahren. Ich kenne das ja von meinen Enkeltöchtern. Wenn die aufs Fahrrad kommen, sind die die glücklichsten Menschen der Welt.
Und dabei genau. Kinderräder war echt so ein richtig gehasstes Thema bei den Fahrradhändlern, glaube ich. Das ist mittlerweile anders. Lass uns doch mal nächstes Mal drüber sprechen, was Vorteile und Nachteile, was die Schwierigkeiten und Probleme und was die Lösungen bei Kinderrädern sind.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.